Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Mai 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Kernenergie erlebt weltweit gerade eine Renaissance. Moderne Kernkraftwerke, SMRs, sind kleiner, sicherer, günstiger, leistungsstärker und sauberer als die Vorgängergenerationen. Neue Technologien und die Kernfusion machen diese Fortschritte möglich. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach der neuen, sauberen und zuverlässigen Kernenergie immer lauter, um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten. Am Freitag, dem 27. Juni 2025, findet im Hotel The Dole de Grand Zürich der Arnova Nuclear Energy Summit statt, eine ganztägige Investitionskonferenz. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zu den wichtigsten Themen. Die Konferenz soll den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis der globalen Renaissance, der Kernenergie und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Viele der Referenten präsentieren ihre Ideen und Erkenntnisse zum ersten Mal in der Schweiz und in Europa. Zum Beispiel Jake DeWitt von Oklo Inc., einem Unternehmen aus den USA für fortschrittliche Nukleartechnologie, das revolutionäre kleine und modulare Reaktoren entwickelt. Oder Brian M. Smith, der Leiter der Reaktorentwicklung beim US National Laboratory in Idaho. Aus der Schweiz sind SVP-Nationalrat und Energiespezialist Christian Imark sowie René Sarafian, stellvertretender Werksleiter des Kernkraftwerks Gösgen-Deniken, dabei. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredaktor und Verleger der Weltwoche. Zur Registrierung zum Arnova Nuclear Energy Summit gelangen Sie über diesen Link, arnova.com/nuclear2025. arnova.com/nuclear2025. Ich zeige Ihnen das hier noch fett gedruckt. Gut zu erkennen, ein brisantes Thema mit hochrangigen Experten. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und vergessen Sie nicht, ich werde dann in der deutschen Ausgabe oder internationalen Ausgabe noch etwas stärker darauf zu sprechen kommen. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht. Am Montag, dem 16. Juni, halte ich einen Vortrag. Campus Frankfurt School, Saal Audi Max, Frankfurt am Main, Adikes Allee 32 bis 34. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.de/Frankfurt, weltwoche.de/Frankfurt, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa. Das beschäftigt uns ja auch in der Schweiz und wir versuchen da aus schweizerischer Sicht ein paar Gedanken grenzübergreifend einzustreuen. Die neue Ausgabe der Weltwoche, ich habe es angekündigt, gestern erscheint heute schon aufgrund des Auffahrtstages, morgen Donnerstag. Wünsche Ihnen an dieser Stelle schon ein vermutlich verlängertes und hoffentlich schönes Wochenende mit der Weltwoche der Lektüre. Robert De Niro, Glanz und Elend, ein Kinogott versenkt sich. Ja, das sind die Fingerübungen eines ehemaligen Filmkritikers. Es hat mich gedrängt, mich zu äußern zu einem, ja, Helden meiner Spätjugend, vor allem meiner Zeit als tatsächlich Filmberichterstatter, damals für verschiedene Zeitungen, unter anderem NZZ, Tagesanzeiger, Tagesanzeiger Magazin, das Kino, immer eine große Leidenschaft von mir gewesen. Und Robert De Niro spielte da natürlich zwangsläufig eine Hauptrolle, weil er als wichtiger und auch exzellenter Darsteller in zentralen Filmen auftauchte. Aber eben, er hat sich irgendwie, ist sich abhanden gekommen, sowohl schauspielerisch wie auch politisch. Hätte er doch nur geschwiegen, wäre er nicht eingestiegen und noch hätte nicht da sich noch eingemischt ins politische Feld. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Robert De Niro, Glanz und Elend, allerdings auch würdigende Zeilen, selbstverständlich. Dann widme ich mich übrigens in meinem Editorial noch dem Schweizer Eishockey-Wunder. Da kann ich zurückgreifen auf meine Expertise als früherer Eishockey-Journalist. Bundesamt für EU-Justiz, Schweizer Spitzenbeamte in der Brüssel-Falle, David Biener, über die missverständlichen, um es wohlwollend auszudrücken, missverständlichen Aussagen des Bundesamts für Justiz, was die Notwendigkeit des Ständemehrs bei den EU-Abstimmungen, bei diesem EU-Unterwerfungsvertrag angeht. Es ist ja unglaublich, was da alles hineingeheimnist wird in diese Frage. Dabei ist die Sache ja ganz offensichtlich und ganz klar, diese neuen EU-Verträge würden, sollten sie angenommen werden, ich meine, ein Wahnsinn, dass der Bundesrat das überhaupt so weit hat kommen lassen, diese Verträge würden dazu führen, dass die EU in der Schweiz das Gesetz erlässt. Wir können gar nicht mehr frei abstimmen, nur noch unter vorgehaltener Pistole, denn im Zweifelsfall, im Streitfall entscheidet das Gericht der Gegenpartei und wenn es gegen die Schweiz entscheidet, wovon auszugehen ist, dann werden wir sanktioniert, dann werden wir bestraft, dann bekommen wir eine Buße und das kann sehr weit gehen. Das heißt, die Schweiz ist dann nicht mehr frei, in wesentlichen Teilen ihrer Wirtschafts- und Sozialordnung selber abzustimmen und das befürwortet eine Mehrheit des Bundesrates. Das befürwortet eine Mehrheit des Schweizer Parlaments. Es gab früher mal den Ausdruck, die Heimatmüde, die Heimatmüdigkeit. Ich meine, das ist nicht mehr Heimatmüdigkeit, das ist Heimatverdrossenheit oder Heimatfeindlichkeit, die sich da zum Ausdruck bringt. Und ich bin entsetzt, ich werde dann gleich bei den Aktualitäten noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich die Neutralitätsinitiative. Auch da, diese Grundpfeiler der Schweiz, auch die Neutralität, die sind nicht mehr selbstverständlich im Bundeshaus. Unsere politische Klasse, unsere politische Elite ist im Begriff, die Schweiz durch den Fleischwolf zu drehen. Man muss das einfach mal in dieser Drastik hier sagen, meine Damen und Herren. Und es liegt im Grunde nur an einer Instanz, die das noch aufhalten kann. Das sind nämlich Sie, das sind wir, die Bürger, die Vorgesetzten, die Chefs dieses Landes. Und das ist auch bitter nötig. Studenten irren immer. An Universitäten wird zuverlässig für das Falsche demonstriert. Interessant, das ist ja auch so etwas, die studentischen Aussagen bei vielen Themen. Klima, Umwelt, Krieg und Frieden, Israel, you name it. Das wird ja gewissermaßen in unserer jugendhaften Zeit oder um nicht zu sagen, in unserer kindischen Zeit, dem Jugendwahn gelegentlich huldigenden Zeit, wird das ja an die ganz große Glocke gehängt, gewissermaßen zum allgemeinverbindlichen Standard gemacht. Christoph Mörgeli, Studenten irren immer. Dann hat Daniel Rieser, unser Reporter, die Grazer Bürgermeisterin besucht. Ich bin keine Linke, ich bin Kommunistin. Urs Gehriger wiederum unterhielt sich mit einer Historikerin und Ökonomin über das Geschäftsmodell von China. China sei dezentralisierter, dezentraler aufgestellt, als wir annehmen. Das ist interessant, bestätigt meine Eindrücke vom letzten Jahr in Shanghai. Auch da ist mir aufgefallen, dass China keineswegs dieser unglaublich monolithische Block ist, als der bei uns öfters dargestellt wird. China ja auch über weite Strecken seiner Geschichte vom Bürgerkrieg zerrissen und alles andere als gewissermaßen politisch geeint. Übrigens das ganz große Trauma des Landes. Friede sei mit euch, Matthias Matussek, über die mutige Mission von Papst Leo dem 14. Das sind Ausschnitte aus der neuen Weltwoche, die ich Ihnen selbstverständlich und aus Überzeugung wärmstens zur Lektüre empfehle. Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages? Kostensprung bei den Krankenkassen, Prämienanstieg von 4% für 2026 zu erwarten. Darüber berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Glarus wehrt sich gegen Massenandrang mit einer Eintrittsgebühr am wunderschönen Klöntaler See. Und ein Historiker, der Jörn Leonard, zieht aus der Geschichte Lehren für den Ukraine-Krieg. Große Kriege werden meist noch einmal blutiger, bevor sie enden. Aber wissen Sie, das Wichtigste bei den Kriegen ist, dass man sich damit auseinandersetzt, was sind die Kriegsursachen, und dass man sich gemeinsam darüber verständigt, wie man diesen Krieg beenden kann. Und das ganz große Problem, der ganz große Denkfehler der heutigen Zeit ist, dass bei uns die führenden politischen, wirtschaftlichen und auch vor allem die Medienkreise, die Medien sind eine Kriegspartei. Und ich würde hinzufügen, eine kriegsgurgelnde Kriegspartei, eskalationstreibend, eskalationsverschärfend. Man hat den Eindruck, dass die Medien die Politiker geradezu drängen möchten, noch mehr Waffen, noch mehr Gewalt in diesen Krieg hineinzupumpen, um ihn ja nicht enden zu lassen. Also das Kriegsfieber scheint von den Journalisten in ganz besonderer Art und Weise Besitz ergriffen zu haben. Das Wichtigste und eben der größte Denkfehler besteht darin, wenn man der Gegenseite zu falsche Motive unterstellt. Wenn man sagt, der Gegner zum Beispiel ist ein neuer Hitler, er ist ein neuer Napoleon, er will die internationale Ordnung insgesamt über den Haufen werfen, er will uns an die Körpersäfte, er will uns unterjochen, er will die Welt erobern. Jetzt mal ganz primitiv ausgedrückt. Und das ist die Grundthese, die seit 3 Jahren bei uns unangefochten, nicht wirklich herausgefordert, als Wahrheit ausgegeben wird. Die Russen also auf dem Welteroberungstrip. Und gegen diese These muss man einfach qualifiziert Widerspruch erheben. Warum? Weil diese These verhindert, dass man diplomatische Bemühungen versucht, denn es wäre ja auch falsch, mit so einer Macht Diplomatie zu versuchen. Da gibt's ja nur eins, Blut, Schweiß und Tränen. Aber Sie merken eben, dass diese Argumentation jetzt vor allem auf der westlichen Seite, die auch jetzt etwas im Rückstand beziehungsweise etwas auf dem Rückzug begriffen ist, aufgrund eben der Kurswechsel der Amerikaner, aber sie ist eben immer noch da, aber sie stimmt nicht, sie geht nicht auf, es scherbelt. Warum? Weil eben die, die das sagen, gar nicht bereit sind, den entsprechenden Ansagen, Tatsachen und entsprechende Handlungen folgen zu lassen, mit ganz einfach mit der Bereitschaft selber in diesen Krieg zu ziehen, wenn man schon der Auffassung ist, dass man hier integral angegriffen wird. Also verstehe deinen Feind, analysiere deinen Feind. Das ist die ganz wichtige Thematik, die man da sehen muss. Dann fällt mir auf, ein ganz heißes Thema, jedes Wort, das man sagt, ist falsch. Und ich kann auch Leute verstehen, die mir schreiben und sagen, jetzt hör mal, jetzt kritisiere einmal Israel, mach nicht mal Israel an den Pranger, du musst doch mal dieser israelischen Führung die Knöpfe reintun. Solche Mails bekomme ich, kann es auch verstehen. Ich meine, diese Bilder sind schrecklich, wenn wir in den Gazastreifen blicken und auch jetzt wieder, wenn ich den die Morgenschlagzeilen anschaue, Galmire und Dreyfus gehen auf den Bundesrat los wegen Israel-Politik, man fordert von der Schweiz hier ein entschiedeneres moralisches Verurteilen. Das ist übrigens das Dümmste, was man machen könnte, immer diese moralischen Zensuren verteilen. Die sollen nichts sagen von der Regierung aus in Berlin, sollen nichts sagen. Warum muss man immer seine Gesinnung, sein Werturteil, das sowieso meistens falsch ist, vor allem bei internationalen Dingen, wieso muss man das immer an die ganz große Glocke da raushängen? Schweigen ist Gold in der Außenpolitik. Schweigen ist Gold. Je weniger sie sagen, stille sitzen, hat man früher mal gesagt, in der Schweizer Außenpolitik. Also überall, auch Tagesanzeiger, Blick, vor allem natürlich die linken Medien, machen massiv Stimmung gegen Israel. Also sollen wir das jetzt auch noch tun hier in dieser Sendung? Ich muss Ihnen sagen, auf die Gefahr hin, dass ich mich hier natürlich jetzt um Kopf und Kragen rede und Leute auch verärgere. Aber ich muss Ihnen sagen, ich kann nachvollziehen, bei aller Erschwernis, ich meine, bin ja dankbar, dass ich nicht in so einer Rolle bin, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Aber ich glaube, wenn ich die Motivlage untersuche der israelischen Regierung, warum diese Entschlossenheit oder wie man jetzt von der kritischen Seite, also diese Versessenheit, diese obsessive, ja geradezu kriminelle Obsession der israelischen Regierung hier jetzt im Gazastreifen dermaßen hart vorzugehen, kann Ihnen sagen, sie wollen diesen Terrorismus, unter dem sie so lange gelitten haben und den man bei uns auch nie so richtig zur Kenntnis genommen hat, sie wollen das einfach wegbringen. Sie wollen diesen Widerstand ein für alle Mal brechen. Das ist vermutlich, aber ich kann hier nur mutmaßen, meine Damen, ich weiß es ja auch nicht. Ich kann nur mutmaßen. Und aus der Sicht der Israeli haben doch die Gegner sich immer mehr radikalisiert, und zwar mit jedem Sieg in jedem Krieg. Die Israeli haben ja jeden Krieg gewonnen gegen die arabische Seite. Und sie haben dann immer wieder Zugeständnisse gemacht, sie haben ja nicht das gemacht, was siegreiche Mächte in aller Regel tun, dass sie dann voll beharrt hätten, soweit ich informiert bin, auf ihren Gewinnen und auf ihren Erfolgen, sondern sie haben ja dann immer wieder eingelenkt und auf Kompromisse gemacht und so weiter. Man hat auch diesen Gazastreifen geräumt, zur Verfügung gestellt und so weiter. Das ist zumindest die Sicht die in mir nach all den Jahren Gestalt annimmt, materialisiert. Ich wage nicht zu behaupten, ich sei da ein Experte und bin auch immer wieder gerne bereit, Gegenargumente in Kauf zu nehmen und die auch abzudrucken in der Weltwoche. Aber Sie fragen nach meiner Sicht. Und meine Sicht ist die, dass hier Israel genug hat. Mit diesem 7. Oktober 2023 hat es die arabische Seite einfach übertrieben, Hamas. Und jetzt sagt man, wir wollen das nicht mehr. Das ist fertig. Und wir müssen dieses Problem sozusagen, ja, durch eine Wurzelbehandlung, um es jetzt einmal ganz exaltiert auszudrücken, wir müssen das Problem an der Wurzel irgendwo packen. Und klar, jetzt könnte man sagen, ja, die andere Wurzel wäre, wenn Israel sich einfach zum Verschwinden bringt, aber das ist ja nicht denkbar in diesem Kontext, das ist ja nicht erwartbar, das ist ja absurd, so eine Forderung aufzustellen. Das ist ja genau die Forderung, die die Hamas ursprünglich immer aufgestellt hat. Also bevor man jetzt da über Israel wieder den Stab bricht und ausruft und sagt, das sind die Allerletzten und das sind alles Kriegsverbrecher und dieser ganze Moralismus, ich rate einfach, sich einmal in die Situation der Israeli hineinzuversetzen. Und die haben ja auch viel Kritik an ihrer eigenen Regierung. Ist ja nicht so, dass sie da alles andere als umstritten ist. Aber ich weiß, bei diesem Thema ist man im Grunde schon verloren, wenn man etwas sagt, denn man setzt sich da auch zwischen alle Stühle. Deshalb lade ich hier natürlich auch herzlich zum Widerspruch ein. Aber das ist meine Sicht, zumindest die Sicht, der ich innerlich irgendwie zuzuneigen scheine. Man ist sich ja manchmal auch selber das größte Rätsel. Die UBS soll in der nächsten Krise pleite gehen können, auch ein Thema heute in den Medien. Dazu ist zu sagen, dass diese ganzen Eigenkapitalvorschriften, die machen die Bank einfach unprofitabel, schwächen sie im Wettbewerb und sorgen auch nicht dafür, dass die Bank dann nie mehr bankrott gehen kann. Das ist ja der entscheidende Punkt. Man muss Voraussetzungen schaffen, dass so eine Bank wie jede Firma ohne die ganze Volkswirtschaft mitzureißen bankrott gehen kann. Daran muss man diese Geschäftsfelder, soweit es eben geht, voneinander trennen. Das ist der richtige Vorstoß. Die Mitte scheitert im ersten Anlauf mit einem Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative. Ja, die Diskussion, die Säule der Neutralität, ich habe es in der Einleitung angedeutet, ist auch unter Druck, ist auch in Gefahr, in akuter Gefahr. Die SVP, verbunden mit Pro Schweiz, hat diese Neutralitätsinitiative lanciert. Sie sagt, die Schweiz muss wieder eine klar definierte Neutralität haben. Keine Teilnahme an Militärbündnissen, die einen reinziehen können, und auch keine Teilnahme am Wirtschaftskrieg. Man darf nur, wenn man weiß, dass man mit größter Wahrscheinlichkeit angegriffen wird, dann darf man natürlich Vorkehrungen treffen, darf man auch Bündnisse schließen und so weiter, um sich selber zu verteidigen, ist man nicht mehr an die Neutralität gebunden. Aber solange die Schweiz eben nicht selber angegriffen wird, ist sie strikt auf dem Kurs der Neutralität zu halten. Und das ist eben nicht nur militärisch, sondern eben auch, was den Wirtschaftskrieg angeht, Sanktionen, nur soweit sie gedeckt sind durch die UNO. Das ist ja hier das, was die Initiative will. Jetzt die Mitte hat hier einen Gegenvorschlag gemacht. So hat sie gesagt, nein, die Schweiz müsse auch Bündnisse schließen können und sie müsse auch Sanktionen ergreifen können. Und damit hoffen die Mitte-Abgeordneten einen Kompromiss oder auch einen neutralitätssichernden Mittelweg gefunden zu haben. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, damit ist man genau wieder in dieser Verwässerung drin. Und man sagt immer in der Schweiz, ja, man müsse doch eine flexible Auslegung der Neutralität haben. Nein, meine Damen und Herren, keine flexible Neutralität. Es kann bei Krieg und Frieden keine Flexibilität geben für den Bundesrat. Die Bürger, wir wollen nicht, dass der Bundesrat die Macht hat, die Schweiz, wenn sie nicht angegriffen wird, in Konstellationen hineinzumanövrieren, die die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz angegriffen werden könnte, erhöht. Und wenn sie mitmachen beim Wirtschaftskrieg, wenn sie sich der NATO anbieten, dann erhöhen sie in einer Kriegssituation, wenn die NATO beispielsweise im Kriegszustand ist, faktisch mit einer Macht wie Russland, und die Schweiz bietet sich da an, hängt sich rein, auch mit Wirtschaftssanktionen, ja, dann erhöht der Bundesrat die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr, dass die Schweiz angegriffen wird. Und hier liegt der Denkfehler dieser Mitte-Leute und all jener, die das unterstützen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch in den nächsten Minuten dabei bleiben.